Aber nun wollen wir uns auch dem Wort auch zuwenden. Und letzten Mittwoch haben wir das Wunder betrachtet, das Jesus auch an dem Mann vollbrachte, der eine verdorrte Hand auch hatte. Und Jesus hat ihn in der Synagoge auch geheilt. Und dann ist dieser letzte Vers, der uns wahrscheinlich so im Gedächtnis doch auch geblieben ist. Da heißt es zum Beispiel aus Markus 3, Vers 6, und die Pharisäer gingen hinaus und berieten sich gleich mit den Anhängern der Herodianer über ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Das heißt, Jesus hat am Sabbat jetzt diesen Mann krank, den kranken Mann mit der verdorrten Hand gesund gemacht. Und dann aber diese Reaktion auch der Menschen. Und jetzt ist die Frage, wie wird Jesus auch darauf reagieren? Und wir haben jetzt das Thema für heute Abend, Jesus, der barmherzige Knecht Gottes. Wir finden jetzt diesen Zusammenhang in zwei Evangelien, in dem Matthäusevangelium und in dem Markus-Evangelium, und wir werden tatsächlich heute beide Schriftstellen auch durchgehen, weil sie sich in gewisser Weise auch ergänzen. Und wollen jetzt auch zuerst in das Markus-Evangelium auch eintauchen und aus Markus 3 von Vers 7 bis 12 auch lesen. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Und eine große Menschenmenge folgte ihm aus Galiläa und aus Judäa, von Jerusalem und aus Idumäa, von jenseits des Jordan und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon. Eine große Menge. Weil sie hörten, was er tat, kamen sie zu ihm. Und er sprach zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein Boot bereithalten wegen der Menschenmenge, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, so dass alle, die geplagt waren, zu ihm hindrängten, um ihn zu berühren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Da verbot er ihn ausdrücklich, ihn bekannt zu machen. Nun, die Reaktion des Herrn Jesu auf die Reaktion, sage ich mal, der Pharisäer, ist ja etwas bemerkenswert. Ja? So, er bekommt es mit, dass sie ihn umbringen wollen. Und jetzt hat es irgendwie den Anschein, dass Jesus mit seinen Jüngern auch flüchten, ja? Dass sie sich in gewisser Weise auch zurückziehen. Es heißt ja hier, aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See auch zurück. Was hat dieser Rückzug eigentlich bedeutet? Von Bedeutung. Ist es Menschenfurcht gewesen, dass er gesagt hat, Mensch, jetzt wird es für mich brenzlig, jetzt ziehe ich mich da einfach zurück? Oder müssen wir viel mehr eigentlich davon ausgehen, weil wir wissen, dass Jesus zu anderen Zeiten sehr klar und unerschrocken, ja, den Menschen gegenüber auch stand, die Wahrheiten auch verteidigte. Wir müssen einfach feststellen, der Herr Jesus, er war ja immer unter der Leitung des Heiligen Geistes. Er wollte in allen Fällen den Willen seines Vaters tun. Und so können wir fest davon ausgehen, hat Gott es ihm aufs Herz gelegt, sich zurückzuziehen, weil einfach die Stunde für ihn der Leiden auch nicht gekommen auch ist. Was wir aber auch aus dieser Situation sehen, und das ist so ein Gedanke, der mir persönlich in der Vorbereitung so groß geworden ist, wir sprechen hier von Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Er hat die absolute Wahrheit, weil er selber die Wahrheit ist. Er bemüht sich um die Menschen. Die Menschen nehmen es nicht an, ja vielmehr, sie drohen ihm, ihn umzubringen. Hätte er nicht die Macht gehabt, jetzt hier in der Autorität tatsächlich aufzutreten und die Menschen irgendwie in die Schranken zu weisen oder irgendwie sie, wie wir sagen würden, vielleicht wachrütteln, um ihnen wirklich zu zeigen, ey, versteht ihr überhaupt, um was es geht? Und auf der anderen Seite merken wir, dass der Jesus sich ganz still einfach zurückzieht. Wisst ihr, im Leben ist es immer wichtig, ja, dass wir den Willen unseres Vaters tun. Und an dieser Situation merken wir, dass wir die Wahrheit nicht immer nur, sage ich mal, im Angriffsmodus den Menschen beibringen können. Sondern es gibt einfach Zeiten, wo man sich zurückziehen muss. Aber es ist auch ein besonderes Bild, obwohl Jesus diese Autorität hatte, war er doch in dem Sinne ja, demütig. Der Geist der Weisheit ruhte auf ihm, dass er sich in dieser Art und Weise leiten ließ. Ja. Von der menschlichen Seite aus sieht es ja fast wie eine Niederlage aus. Ja. Er bekommt irgendwie Angst, die ziehen sich einfach zurück mit den Jüngern, aber in Gottes Augen sieht es ganz, ganz anders auch aus. Und dann, meine Lieben, sehen wir weiter, dass obwohl Jesus sich zurückzieht, die Menschen ihm aber trotzdem nachfolgen. Und das ist jetzt hier etwas ganz, ganz Besonderes auch in diesem Abschnitt. Und ich habe uns hier eine Karte mitgebracht. Das ist natürlich, wenn jemand etwas weiter auch weg oder sitzt, wahrscheinlich nicht so klar zu sehen. Aber es ist die Karte des Landes Israel zur Zeit Jesu, als er gelebt auch hat. Und wir wollen jetzt einfach mal hier aus den Versen heraus auch schauen, was uns gesagt auch wird. Uns wird zum einen gesagt, dass große Menschenmengen aus Galiläa ihm auch folgten. Wohin sind sie eigentlich gefolgt? Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass der Herr Jesus, er hat sich zurückgezogen am See Genezareth, eben auf die Seite, wir sehen das hier mehr so in der Farbe braun, rechts oben können wir sagen, oder auf der rechten Seite mehr im oberen Bereich. Das war eben auch das Ostufer gewesen, und zwar dort herrschte nicht Herodes der Antipas, weil die Pharisäer haben sich ja mit den Herodianern ja eben abgesprochen, dass sie ihn umbringen möchten, sondern Jesus hat sich in das Gebiet von Philippus auch zurückgezogen, der eben jetzt in diesem braunen Teil, jetzt auf der Karte zumindest, auch geherrscht hat. Und somit hat sich Jesus eigentlich zurückgezogen von dieser staatlichen Gewalt, die jetzt auf dem Gebiet ihm eben nicht nachstellen auch konnte. Aber jetzt kommen eben Menschen aus Galiläa. Und Galiläa, wenn wir hier sehen, das ist ja mehr so auf der gleichen breiten Grad, will ich so sagen, auf der linken Seite. Die haben es ja nicht so weit gehabt. Aber dann wird uns weiter berichtet, dass große Menschenmengen aus Judäa und aus Jerusalem kamen. Und wir haben ja schon diese Entfernungen auch mal betrachtet. Ja? Es sind viele Kilometer gewesen, wo Menschen zurücklegen mussten, damit sie jetzt zu Jesus auch kommen konnten. Was aber noch interessant ist, hier wird Idumäa genannt. Idumäa, das ist aus dem Alten Testament das Gebiet Edom auch gewesen. Und wir sehen hier, Idumäa ist auf der Landkarte ganz links unten. Also ein Gebiet, das eigentlich nicht direkt ja, zu dem Volk Israel auch dazugehört. Und doch waren hier Menschen, die eben gehört haben von Jesus, von seinen Taten. Und sie waren bereit, so einen weiten Weg auf sich zu nehmen, Und sie hatten einen bestimmten Grund, das kommen wir auch gleich noch dazu. Aber zumindest, wir wollen diese Entfernungen uns vor Augen führen. Dann sind Menschen, wie es hier berichtet wird, jenseits vom Jordan auch gewesen. Das ist eben hier eben der grüne Bereich auf der Karte oder vom See Genezareth rechts unten, können wir sagen, Dekapolis oder diese 10 Städte, von denen auch immer wieder berichtet wird. Aus dieser Seite kamen Menschen und dann aber auch von Tyrus und von Sidon. Das ist ja in der Karte bei uns, kann man sagen, ganz links oben. Auch ein Bereich, der ja nicht zum eigentlichen Land Israel auch dazugehörte. Und wenn wir das Ganze so anschauen, dann müssen wir sagen, der ganze Kartenbereich wurde hier sozusagen erwähnt. Ja? Menschen von allen Seiten haben sich Zeit genommen, haben keinen Aufwand gescheut und sind zu Jesus auch gekommen. Und nun kommen diese Menschen und sie bedrängen auch den Herrn Jesus. Und er hat dann aber seinen Jüngern gesagt, dass sie ein Boot für ihn vorbereiten sollten. Er hat sich dann zurückgezogen, in dem Sinne etwas auch auf dem See zurückgefahren vom Ufer und hat angefangen, den Menschen auch zu predigen. Weil eben über das Wasser der Schall auch gut übertragen wird und so konnte er viele Menschen, auch ohne Lautsprecher, auch da erreichen. Und was wir jetzt aber auch schon merken, wenn wir den gesamten Text jetzt vor Augen auch haben, dass der Herr Jesus zuerst den Menschen das Wort verkündigt hat und dann hat er sie auch geheilt. Und meine Lieben, das ist auch sehr, sehr interessant in dem ganzen Zusammenhang. Menschen kamen tatsächlich vordergründig, um geheilt zu werden. Aber der Herr Jesus, er nimmt sich zuerst Zeit und er verkündigt ihnen die frohe Botschaft des Evangeliums und dann geht er erst über und heilt auch die Kranken. Es ist auch interessant, das Wort auch in Vers 10 hier, dass Menschen versucht haben, ihn zu berühren. Die Frage ist, warum wollten sie ihn auch berühren? Wir kennen ja diese Geschichte von der Frau, die unter dem Blutfluss auch gelitten auch ist und sie wollte ja so unbemerkt an Jesus rankommen, um nur den Saum auch seines Gewandes auch anzurühren. Das heißt, damals war auch so schon das Verständnis, dass wenn man eben berührt, dann erst kann die Heilungskraft auch tatsächlich fließen. Und wir wissen, dass der Herr Jesus in einigen Fällen ja nicht so gehandelt hat, ja? Dass er einfach ein Wort gesprochen hat und Menschen sind gesund geworden. Aber in vielen Fällen war immer auch eine Berührung trotzdem da gewesen, ja? Dass Jesus entweder die Hand aufgelegt hat, ja, oder dass er den Speichel gemacht hat, auf die Augen aufgetragen. Also ganz, ganz unterschiedlich, aber es war mit Berührung auch gewesen. Und wir merken hier, dass Menschen einfach aus ihrer Prägung heraus so empfunden haben, auch zu handeln. Und wir merken hier nirgends, dass der Herr Jesus sie jetzt irgendwie hat, zurückweisen würde, ja, sondern er hat sich wirklich in diesem Sinne bedrängen auch lassen. Er hat jetzt nicht pauschal irgendwie die Heilung für alle Menschen da ausgesprochen, lesen wir nirgends, ja, sondern Menschen kamen und haben ihn berührt und sind dann auch gesund geworden. Und für uns wollen wir jetzt schon mal einen gewissen Zwischenfazit auch ziehen. Menschen haben lange Reise auf sich genommen und sind zu Jesus gekommen, damit sie geheilt auch werden. Und meine Lieben, wenn wir das Ganze so betrachten, dann müssen wir sagen, es ist ja wunderbar, ja, dass Menschen das Vertrauen zu Jesus hatten, dass sie zu ihm gekommen sind. Warum sind sie gekommen? Weil sich das Ganze ja herumgesprochen hat, ja, und Menschen eben gehört haben und gewusst haben, wenn ich zu Jesus komme, er wird mich nicht wegschicken, ja, er wird mir auch die nötige Hilfe auch geben. Und doch wollen wir mal diese Frage für uns persönlich stellen, die wir ja viel, viel mehr jetzt wissen, ja, wie das Evangelium aufgebaut ist, wie der Heilsplan auch ist. Warum kommen wir eigentlich zu Jesus? Ob persönlich, ja, im Gebet, dass wir uns da täglich nein. Warum kommen wir überhaupt zu Jesus? Was erwarten wir überhaupt von ihm? Ist es, dass wir einfach eine gewisse Gewohnheit haben, dass wir sagen, ja, ich lese einfach morgens oder abends einfach ein paar Verse oder Kapitel, knie mich dann hin, sage einfach alles, was mir so vom Herzen liegt und dann geht es einfach weiter. Sprich, wenn wir zu Jesus kommen, erwarten wir, dass sich überhaupt etwas ändert in unserem Leben? Das ist die Frage. Die Menschen hier, sie waren, so scheint es mir, völlig überzeugt, sonst hätten sie, glaube ich, nicht so lange Reisen auf sich genommen, wenn ich mit meinem Leiden zu Jesus komme, er wird mir helfen. Und wenn wir natürlich aus unserem Wissen heraus sagen müssten, Mensch, wenn Menschen eigentlich nur zu Jesus kommen, um vordergründig körperlich geheilt zu werden, das ist ja viel zu wenig, ja? Dann haben sie wirklich Christus nicht erkannt. Das war tatsächlich für die Menschen dieser Gruppe wohl auch der Fall. Und die Frage stellt sich trotzdem für uns, die wir viel, viel mehr wissen als die Menschen damals: Was wollen wir von Jesus, wenn wir zu ihm kommen? Wollen wir wirklich unser Leben verändern? Wollen wir Sünden, Vergebung erlangen? Wollen wir das ewige Leben bekommen von Jesus? Dann müssen wir Kinder Gottes werden, ja, wir müssen eine Wiedergeburt erleben. Wollen wir tatsächlich, dass Jesus sich in unserem Leben bekennt? Das ist die Frage auch hier aller Fragen. Und dann gehen wir weiter. Und zwar in dem 11. und 12. Vers. Da wird uns auch etwas Besonderes berichtet. Und zwar, dass Menschen kamen, die unreine Geister auch hatten. Und warum wird jetzt dieser Begriff auch verwendet, unreine Geister? Ja, weil es einfach so ist. In den Menschen waren eben unreine Geister, das heißt, ein Dämon war auch in den Menschen zum Beispiel gewesen, der den Menschen eben beherrschte. Und wenn wir hier jetzt in den Vers auch reingehen, wie jetzt das Verhalten dieser Menschen beschrieben wird. Das heißt, als sie Jesus dann sahen, dann heißt es das Erste, sie sahen ihn. Weiter heißt es, sie fielen vor ihm nieder und sie haben angefangen zu schreien. Und das ist doch ein sehr merkwürdiges Verhalten, ja? Ich meine, viele Menschen sind Jesus begegnet und sie haben in ihm überhaupt nichts Besonderes gesehen. Das ist halt der Zimmermannssohn, nichts Besonderes. Aber hier kommen Menschen auf Jesus zu, sie sehen ihn und sie fallen nieder und sie fangen an zu schreien. Ich meine, die Frage ist, wer hat die Menschen bewegt, das zu tun? Sie hatten ja von sich nicht diese Erkenntnis gehabt, aber dieser Geist, dieser Dämon, der eben in ihnen war, er hat ganz genau gewusst, mit wem er es zu tun hat. Das heißt, mit Jesus Christus selber, mit dem Sohn Gottes auch. Und darum haben sie auch geschrien und in gewisser Weise vielleicht für viele Menschen, die da standen, wirklich ein Geheimnis auch weitergegeben: Du bist Gottes Sohn. Das konnten viele Menschen damals überhaupt auch nicht wissen. Und jetzt wird es für uns auch sehr interessant, warum hat Jesus diesen Menschen, als sie dann auch gesund wurden, warum hat er ihnen verboten, eigentlich von ihm zu erzählen? Nun zum einen, auch in Markus 1, Vers 34, dieser Gedanke, er ist nicht neu in den Evangelien, da heißt es so, Markus 1, Vers 34, und Jesus heilte viele Kranke, die an verschiedenen Krankheiten litten, trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Das heißt, er hat ihnen bewusst, ja, verboten, von ihm auch zu reden. Und die Frage ist einfach, warum hat er das gemacht? Und eigentlich gibt es so zwei Gründe, können wir sagen. Zum einen, Jesus wollte nicht, dass dämonische Kräfte, dass Dämonen ihn verherrlichen sollen. Das passt überhaupt zu Gott, zu Gottes Heiligkeit auch nicht, sondern er möchte eben, dass Menschen ja aus freiem Willen ihn erkennen sollen als Messias und ihn dann auch preisen sollen. Und vielleicht der zweite Grund, Jesus wollte nicht, dass man ihn als Messias jetzt schon nennt, weil schlussendlich seine Mission ja zu dem Zeitpunkt noch nicht erfüllt auch war. Und wenn wir jetzt diesen ganzen Abschnitt auch zusammenfassen würden, so können wir so sagen, dass trotz der Verfolgungsmaßnahmen, auch von Seiten der Pharisäer, Jesus sich zurückzieht mit seinen Jüngern, auch an das Ostufer des See Genezareth, und Menschen von weit her nehmen sich die Zeit, haben den Aufwand, aber sie kommen zu Jesus und sie werden, und das ist so eindrücklich auch hier, und sie wurden alle auch da geheilt. Eine besondere Stelle, die wir hier haben. Jesus offenbart sich nicht nur an den Krankheiten, sondern er treibt auch Dämonen aus und diese bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes auch ist. Und nun wollen wir jetzt zu dem zweiten Abschnitt auch übergehen und wollen jetzt hier aus dem Matthäus Evangelium 12, das Kapitel, Verse 15 bis 17 auch, bis 21 auch lesen, aber zuerst die Verse 15 und 16. Denn was Markus bisher so ausführlich uns erklärt hat, das fasst Matthäus in diesen ersten zwei Versen auch hier zusammen. Da heißt es so, aber als Jesus das erfuhr, dass eben die Pharisäer ihn umbringen wollten, ging er von dort weg und große Menschenmengen folgten ihm und er heilte sie alle und er mahnte sie, es nicht bekannt zu machen. Und dann geht Matthäus eben ein auf eine Aussage des Propheten Jesaja. Und zwar, das Ganze steht in Jesaja 42, die ersten vier Verse, aber ich möchte jetzt weiter hier auch das Matthäusevangelium auch zitieren. Und er sagt dann so, damit wurde erfüllt, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde. Sieh, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Völkern Gerechtigkeit verkünden. Er wird nicht zanken und schreien und man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er die Gerechtigkeit hinausführt zum Sieg und die Nationen werden auf seinen Namen hoffen. Es ist interessant, dass Matthäus jetzt all diese Vorgeschichte, dass Jesus sich zurückzieht, dann der zweite Punkt, dass er die Menschen auch heilt und der dritte Punkt, dass er den Geistern gebietet, dass sie ihn nicht bekannt machen sollen. Diese drei Merkmale findet Matthäus tatsächlich in diesen Aussagen des Jesaja-Evangeliums. Und hier wird uns Jesus als Knecht auch dargestellt. Und es ist sehr interessant, auch in Matthäus steht über diesem ganzen Textabschnitt steht der Knecht Gottes. Warum wird jetzt hier Jesus als Knecht auch dargestellt? Ja, meine Lieben, welche Aufgabe hat ein Knecht? Ein Knecht hat zu gehorchen, das, was der Herr ihm auch aufträgt. Und darum wird hier durch diesen Begriff Knecht besonders auch zum Ausdruck gebracht, wie gehorsam der Herr Jesus auch seinem Vater gegenüber auch war. Und dann heißt es aber weiter, er ist nicht nur ein Knecht, aber er ist auch der Geliebte, können wir so sagen. Im Hebräischen ist es mehr hier auch die Bedeutung der Erwählte, und zwar der eine, der Gottes Liebesplan für die ganze Welt auch bringen soll. Und so merken wir, es gibt da zwei Seiten. Ja? Es ist einmal die Seite des Knechtes, Ausdruck des Gehorsams, aber Jesus ist auch der Erwählte, der Geliebte des Vaters, der die Menschen von ihren Sünden erlösen soll. Und dann kommen eben die Verheißungen, dass ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Völkern Gerechtigkeit auch verkünden. Und wisst ihr, dieser Gedanke der Gerechtigkeit, den Völkern zu verkünden, das ist ja sehr interessant. Weil einerseits ist doch das Evangelium ein Evangelium der Gnade. Ja? Gott hat aus Liebe seinen Sohn gesandt. Und warum eigentlich Gerechtigkeit? Weil wisst ihr, wir können das eine von dem anderen nicht trennen. Gottes Plan erschließt die Gnade ein, dass er den Menschen anbietet, aber er sagt ganz gleichzeitig, dass er auch zu Gericht einmal sitzen wird. Er gibt den Menschen die Möglichkeit, einen Ausweg, aber er sagt gleichzeitig, ich bin auch völlig gerecht. Wenn du eben die Möglichkeit nicht nutzt, dann musst du auch die Folgen auch tragen. Wir können auch so sagen, der Mensch, er kann Erbarmen von Seite Gottes erleben. Wenn er es aber nicht annimmt, dann ist Gott gerecht und der Mensch, er wird verdammt auch werden. Es ist sehr interessant, wem soll diese Gerechtigkeit verkündet werden? Und das ist hier schon etwas wirklich Neues, wenn wir so aus der Sicht des Alten Testamentes auch sehen, wie Jesaja das Ganze prophezeit hat. Ist Jesus nicht zuerst für das Volk Israel gekommen? Natürlich, er hat zuerst ihnen verkündet, aber nun merken wir, und das ist eben genau der Zeitpunkt, wo sich die Pharisäer mit den Herodianern beschließen, ihn umzubringen. Das heißt, das eigene Volk lehnt den Messias ab. Und das ist der Zeitpunkt, wo Jesus sagt, und jetzt wende ich mich den Nationen auch zu. Und meine Lieben, darum sind die Menschen auch jetzt außerhalb der Grenzen Israels auch zu Jesus selber gekommen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wie hier auch diese Verheißung auch dann mit dem praktischen Verhalten auch zusammenpasst. Interessant ist auch der nächste Vers. Er wird nicht zanken und schreien, man wird seine Stimme nicht auf den Straßen auch hören. Mich hat der Vers früher immer irgendwie herausgefordert. Wie kann man das verstehen? Hat nicht Jesus auch draußen verkündet, eben auf den Straßen den Menschen? Ja? Warum heißt das hier jetzt diese Aussage? Und wir können, denke ich, das mehr aus dieser Sicht auch verstehen, dass Jesus Christus die frohe Botschaft des Evangeliums den Menschen nicht angepriesen hat wie ein Marktschreier. Jemand, der sozusagen laut Werbung macht für irgendein Produkt, ja, kommt alle her zu mir und ich habe das Beste und so weiter. Das hat Jesus nicht getan, sondern in seiner Verkündigung, da lag wohl eine gewisse Würde. Wir können so sagen, ja, wenn er gesprochen hat, dann hat er mit Vollmacht zu den Menschen gesprochen. Aber hier war eben nichts Menschliches, ja, gewesen, sondern er hat eben nicht, wie es hier heißt, geschrien oder er hat hier auch nicht gezankt jetzt mit den Pharisäern, sondern er hat sich einfach zurückgezogen und einfach weiter auch das Wort verkündigt. Weiter heißt es auch hier, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Hier ist ja mehr, ich sag mal, ein Bild eines Schilfrohres auch gemeint. Ja, dieses Rohr, was geknickt auch ist. Und Jesus, er wird dieses geknickte Rohr nicht vollends, können wir sagen, zerbrechen. Das ist ja ein Bild, meine Lieben, auf uns Menschen, die wir durch die Sünde eben geknickt auch sind. Ja? Aber wir dürfen zu Jesus kommen und er wird uns in Gnaden tatsächlich annehmen, ja? Wenn wir zu ihm auch kommen werden. Vielleicht ist auch hier mehr so dieser Gedanke aus Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe bei denen, deren Herz zerbrochen ist und hilft denen, deren Geist auch zerschlagen ist. Ja? Wenn wir so zu Jesus kommen, dann wird er uns nie auch abweisen. Und darum ist diese Aussage, dieses Bild auch des Rohres, das er nicht vollends zerbrechen wird, eine ganz große Hoffnung auch für die Menschen. Wir können sagen, das ist vielleicht das Bild des barmherzigen Samariters, ja? Wo Jesus diesen Mann hat nicht liegen lassen jetzt in diesem Gleichnis, ja? Sondern dass der barmherzige Samariter bereit war, dem Menschen zu helfen, ihn auf sich zu nehmen, in die Herberge zu tragen, sich um ihn zu kümmern, die Wunde zu verbinden und schlussendlich dem Menschen auch Heilung zu geben. Und wir können so sagen, wenn etwas zerbrochen ist, dann ist es vielfach für uns Menschen doch unbrauchbar. Ja, das ist irgendeine Sache im Haushalt, die ist jetzt angebrochen, sagen wir, die taugt eigentlich nicht. Wenn wir das Ganze aber auf uns Menschen beziehen, so müssen wir sagen, jeder von uns ist so zerbrochen. Aber für Jesus ist es doch so, dass er nicht sagt, ach, das sind einfach unbrauchbare Menschen, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen, sondern tatsächlich Jesus arbeitet mit unbrauchbaren Menschen, ja, und möchte etwas aus diesen unbrauchbaren Menschen auch machen. Und so ähnlich ist ja auch das letzte Bild von diesem glimmenden Docht. Eine Öllampe, die damals angezündet wurde, der Docht, und wo ja, das Öl schon ausgeht und es nur noch glimmert. Und eigentlich ist es folgerichtig, es wird jetzt ausgehen. Ja? Es ist völlig aus, da ist keine Hoffnung mehr. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Menschen Hoffnung zu geben. Hoffnung, das heißt, wo Menschen sich tatsächlich zu Jesus auch wenden, dann wird er sogar das, was vielleicht so zerbrochen ist, was gerade noch so glimmt, wo wir als Menschen vielleicht sagen würden, bei diesem Menschen, da sehe ich keine Hoffnung. Ja? Das sieht nicht danach aus, dass er nach Jesus fragen wird. Der hat sich irgendwas verbohrt. Ja? Da ist keine Hoffnung für diesen Menschen. Und Jesus sagt, ich werde diesen glimmenden Docht nicht auslöschen. Und das ist eine große Ermutigung, denke ich, für uns persönlich, wo wir Menschen in Sünde sehen, aber auch für uns persönlich, ja, wenn wir uns manchmal so vorkommen, mein Licht brennt vielleicht nicht. Ja? Und wenn dein Licht, liebe Seele, vielleicht noch so auch einen kleinen Funken auch hat, aber Jesus möchte es neu entzünden, neu entfachen, dass wir auch ja, eben den Auftrag Jesu Christi hier auf Erden auch ausführen. Gott segne uns. Amen.